Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Über diese wichtigen Fragen hat sie nachgedacht, da war sie 4 Jahre alt. Über 20 Jahre später hat Gott dir geantwortet. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und vor allem um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist heute die Angelika und sie hat auch eine ganz spannende Geschichte mit Gott. Herzlich willkommen.
Hallo Martin, danke, dass du das machst und dass ich heute da sein darf.
Sehr gerne, ist mir eine Ehre. Angelika, magst du vielleicht kurz ein bisschen von dir erzählen?
Ja, also ich bin verheiratet, ich habe 2 kleine Kinder, ich bin Zahnärztin und ich komme aus Steyr. Genau.
Kurz und bündig. Mit 4 Jahren hast du diese schwierigen Fragen schon gestellt. Mhm,
genau, ja.
Ich habe zuerst so lachen müssen, wie du mir das erzählt hast, weil ich mir gedacht habe, ja, die meisten sind vielleicht 25 oder so, wenn sie das erste Mal über das Sterben nachdenken oder nur viel öder. Aber du warst 4, also wie... Warum so bald?
Also ich habe eigentlich alles gehabt, was man im Leben braucht. Ich habe extrem viel Liebe gekriegt. Ich habe ganz grandiose Eltern gehabt. Ich bin super aufgewachsen. Eine liebe Oma. Ich habe mir hat nie an irgendwas gemangelt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt dann einmal stirb, wo bin ich dann? Und was passiert dann eigentlich? Gibt es danach noch was? Oder höre ich dann einfach auf zum Existieren? Also schlafe ich dann für immer? Bin ich dann für immer weg? Und... Das ist eigentlich die massivste Existenzangst, die ein Mensch haben kann, meiner Meinung nach. Mir war das wirklich bewusst und mir hat niemand helfen können. Das war richtig schlimm, ja.
Du behauptest, den Sinn des Lebens gefunden zu haben. Mhm. Warum kann man das sagen?
Das macht sich vielleicht ein bisschen ärgern, wenn man sagt, man hat den Sinn des Lebens gefunden, weil ich sage ja für es hat jeder einen anderen Sinn des Lebens. Aber ich wollte früher immer, dass meine Eltern glücklich sind, dass ich brav bin, dass ich gute Noten habe. Ich wollte ehrgeizig und klug sein als Kind. Aber ich habe irgendwie nicht gewusst, warum. Also wozu mache ich das jetzt eigentlich? Und dann hat es auch immer eine Schwäche von mir gegeben. Also es ist damals als Schwäche abgetan worden, dass ich immer wollte, dass ich andere Leute helfen kann oder dass ich hilfsbereit bin. Und das habe ich mir gedacht, wie kann man jetzt wirklich Leid helfen? Oder wie kann ich Leid erklären, was meine Angst ist, damit sie auch über das nachdenken? Weil ich gewusst habe, das ist ein wichtiges Thema und ich habe es nicht verstanden, warum das für andere Menschen nicht so wichtig ist wie für mich. Mhm. Und ich habe mich dann in relativ früh schon abgelenkt mit sehr dramatischen Liebesgeschichten. Zum Beispiel hat es da früher Robin Hood gegeben. Das ist so ein Zeichentrickserie gewesen, mit so echten Figuren, nicht mit Tieren, sondern, ich weiß nicht, ob das wer kennt, aber da hat es den Ritter Gilbert gegeben und der hat sie geopfert. Also, da hat sie Marion gegeben, das war eine Prinzessin, und Ritter Gilbert hat das Schwert festgehalten, Ritter Gilbert ist auf dem Schwert oben gehängt und hat die Hand von der Marion festgehalten. Und Robin Hood hat die Hand runtergestreckt und wollte Gilbert retten. Aber Gilbert hat Marion nach oben gezogen und hat Robin die Hand von der Marion gegeben und ist dann selbst gestorben. Also er hat sie quasi für die Marion geopfert. Und das war was, das hat mich als Kind mitten ins Herz getroffen. Ich habe mir immer gedacht, boah, das ist Liebe, ja. Also er opfert sie für sie. Mhm. Und das hat mir damals schon so viel Gedanken gegeben, um was geht's eigentlich im Leben? Muss ich mich jetzt opfern? Also ich habe immer selbst Angst gehabt, dass ich mich vielleicht selbst mehr opfern muss oder dass so eine Situation kommt und ich hätte es getan, weil ich einfach sonst nicht gewusst hätte, für was ich eigentlich da bin. Mhm. Und dann war ich ein Teenager und habe mir halt auch so Gedanken gemacht, die große Liebe finden, vielleicht ist ja das Ziel von meinem Leben. Mhm. Genau. Und habe mir halt dann gedacht, vielleicht ist die Liebe der Sinn vom Leben. Und ich habe halt dann auch von Liebe diese romantische Vorstellung über dieses Leiden oder diese Aufopferung, das war so meine Vorstellung von Liebe. Und es ist aber dann natürlich ganz anders gekommen, weil irgendwie habe ich so eine Liebe in der Welt nicht gefunden. Ja? Ich habe dann im Juli 2002 meinen Mann kennengelernt, da war ich 16, also noch voll jung. Mhm. Dann 10 Jahre später, 2012, haben wir dann geheiratet. In der Zwischenzeit war ich in Wien und habe Zahnmedizin studiert. Also wir haben 9 Jahre lang eine Wochenendbeziehung gehabt.
Mhm. Also ihr wart ein Paar, als ich damals Kinder gelernt habe. Genau. Und 10 Jahre später habt ihr dann erst geheiratet.
Mhm. Ja, wir haben die Wochenendbeziehung wirklich lang durchgezogen. Und 2011, die letzten 2 Jahre Wochenendbeziehung, da ist dann der Sinn vom Leben eigentlich erst dazugekommen. Also wir waren lang zusammen, ohne dass ich gewusst habe, was eigentlich der Hintergrund vom Leben ist. Ja. Und er hat es aber gewusst. Ja.
Warum hat es er gewusst?
Er hat es gewusst, weil er mit 13 oder 14, jetzt kommt der Spoiler, also beim Sinn des Lebens geht es um Gott. Und er hat mit 13 oder 14 Jahren sich einen Film angeschaut, der heißt das Lukas-Evangelium. Mhm. Und in dem Film geht es halt darum, dass man Gott sein Leben schenkt. Am Schluss. Und da hat er Gott sein Leben geschenkt. Und in dem Alter war es dann für ihn schwierig, dass er weiter mit Gott lebt und nicht mit die anderen Leute, die Gott nicht kennen, wieder mitmacht. Mhm. Und dann hat er zu einem Überfluss natürlich auch noch mich kennengelernt und dann war er ganz weg von diesem Denken. Ja. Aber prinzipiell hat er schon gewusst, was der Sinn vom Leben ist und mhm. wie es eigentlich richtig gegangen hat, aber er hat es mir gegenüber Gott sei Dank nie gesagt.
Mhm. Aber hat er dann, also er war quasi Christ ab seinem 13., 14. Lebensjahr
ja.
und hat er das irgendwie dann praktisch ausleben können in dieser Zeit überhaupt oder hat er es ausgelebt?
Ja, er hat in Notsituationen gebetet.
Aber da beten, glaube ich, die meisten nicht.
Ja, aber wenn er mir das gesagt hätte, dass er das glaubt, was seine Eltern glauben, und ich habe seine Eltern damals sehr belächelt, also mhm. ich habe dann dort Bibelverse hängen gesehen und habe mitgekriegt, die taufen Leute daheim im Schwimmbecken, ich habe das total bizarr gefunden. Mhm. Ich wollte damit echt nichts zu tun haben. Ja.
Darf ich kurz fragen, die Eltern von dem Mann, die waren Christen wie über katholische Kirche oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, die haben eben wie er 13, 14 war die gleiche Zeit, wo sie ja zum Nachdenken angefangen haben und auch wirklich zum Bibellesen angefangen haben. Man nennt es dann, sie haben sie bekehrt, also sie haben dann Gott auch ein Leben geschenkt zu der Zeit.
Mhm. Also die sind und gleichzeitig, die Eltern und er sind gläubig geworden.
Genau, okay. Ja. Ja. Und ich habe damals überhaupt nicht gewusst, um was da geht und ich hätte dann niemals selbst angefangen, dass ich jetzt Bibel lese, weil mhm. das war für mich, im Prinzip habe ich mir gedacht, ich weiß eh, was da drinnen steht. Aber mhm. in Wirklichkeit habe ich überhaupt nicht gewusst, um was bei diesem Glauben oder um was in diesem Buch geht. Ja. Mhm. Ich habe es nicht gewusst und das war dann für mich so interessant. Aber das kommt ja erst später. Im Endeffekt war es so, dass ich auch vor Mario damals oft so Panikattacken gehabt habe. Mhm. Und er ist nie mit der Sprache rausgerückt, dass er eigentlich einen Weg wüsste. Vielleicht da, weil er Angst gehabt hat, dass ich das dann auch belächelt oder von ihm nichts mehr wissen will. An das können wir uns aber nicht mehr so gut erinnern heute. Aber ich habe damals viele Gedichte geschrieben. Auch. Zum Beispiel habe ich mal geschrieben, wenn ich für immer nicht mehr bin, bitte, wo liegt dann der Sinn? Also ich habe drüber nachgedacht, wann ich mal wirklich weg bin. Also ich existiere nicht mehr. Mhm. Und das aber für immer. Was ist dann der Sinn hinter dem Ganzen? Wozu bin ich dann überhaupt da? Das hat mich total beschäftigt. Ja. Genau. Mhm.
Und wie ist das dann, also ihr habt dann geheiratet oder mhm. gibt es da noch vorher was du noch sagen möchtest?
Na, in der Zeit, wo wir beieinander waren und ich in Wien studieren war, das war eigentlich eine sehr wilde Zeit in meinem Leben, auch die Zeit davor. Also ich glaube, ich habe nichts auslassen. Mhm. Ich habe, wie in Wien war, sehr viel gelernt, aber auch täglich war mir es wichtig, dass ich mich mit Freunden treffe, dass ich koche und viel Freizeit habe. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich mein Studium überhaupt geschafft habe, mhm. aber ich habe es sehr gut geschafft, Gott sei Dank. Ich habe eine Mitbewohnerin gehabt, die Muslimin war, ich habe Ramadan mit ihr gemacht, ich habe im Koran gelesen. Sie war halt so muslimisch, wie ich damals katholisch war. Vor einer Prüfung bin ich in die Kirche gegangen und habe eine Kerze angezündet, mhm. weil ich mir dachte, vielleicht bringt das ja irgendwas. Mhm. Ich habe danach sicher ein Jahr lang von meinem Leben mich sehr intensiv mit Astrologie auseinandergesetzt und da alles ausgerechnet und auch Numerologie. Mhm. Das waren Sachen, die mich interessiert haben, weil ich mir dachte, vielleicht finde ich ja da irgendeinen Sinn oder was Interessantes. Ja. Ich habe mich mit dem Buddhismus beschäftigt und auch mit der Psychologie. Ich habe mir sehr für die Gleichstellung von diversen Randgruppen eingesetzt. Also bin auch studienpolitisch sehr aktiv worden, war in der österreichischen Hochschülerinnenschaft mhm. und bin dann schließlich ziemlich, sagen wir jetzt zum Schluss, so in die Esoterik und vor allem in die Philosophie abgedriftet. Ja, aber den Sinn von meinem Leben habe ich dann nirgendwo gefunden. Es war kurzzeitig interessant, aber ich habe mich dann sogar mal 3 Monate von Mario getrennt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht behindert er mich da in meiner Sinnfindung.
Deiner Entwicklung.
Genau, hat dann auch nichts geholfen, bin ich wieder zurück. Ja, aber wie ich dann den Sinn vom Leben gefunden habe, da hat sich das schlagartig verändert. Genau. Ja. Das hat am Anfang total wie eine Niederlage ausgeschaut. Also das hat am Anfang nicht gut ausgeschaut, weil sie mit mir total bergab gegangen ist dann. Ja.
Nochmal kurz zu diesen Panikattacken. Wie haben die ausgeschaut? Wie haben sie die ausgewirkt?
Meistens war das am Abend vorm Schlafen oder in der Nacht, wenn ich aufgewacht bin, habe ich einfach drüber nachgedacht, okay, ich stirb und dann bin ich weg und dann existiere ich nicht mehr. Ich kann nie wieder denken. Ich bin dann einfach für immer nicht existent. Und das war so ein schlimmes Gefühl und so eine schlimme Angst, dass ich das einfach nur mehr verdrängen wollte und mir hat ja keiner helfen können. Also ich habe niemand kennt, der mir irgendwas hätte sagen können, was danach kommt. Ich kann mich nur erinnern, ich bin damals wirklich in schlimme Sachen reingeschlittert. Also ich habe dann viele Leute kennengelernt, die mir sehr viel Blödsinn erzählt haben. Ich kann mich da nur an ein paar Ereignisse erinnern. Es hat eben dann darin geendet, dass ich eine Psychose gehabt habe. Mhm. Ich habe 9 Tage lang fast nicht geschlafen. Ich war überall unterwegs. Ich wollte mit allen Menschen reden, ob man nicht irgendwer eine Antwort auf die Frage geben kann, was passiert nach dem Tod. Da waren Sachen dabei, wie dass ich von einem Taxifahrer bis zur Haustür verfolgt worden bin. Ich bin einmal bei einer Schamanin gelandet, wo ich mit 3 Menschen extrem elendslange Diskussionen geführt habe. Und einmal bin ich mit 3 muslimischen Burschen, die zum IS gehen wollten, eine ganze Nacht durch Wien gezogen. Bin denen dann davon gelaufen, ja. Und dann war der Gipfel, also es war dann so, dass ich im Jahreswechsel auf 2011 eigentlich nur relativ normal ausgeschaut habe von außen, aber ich weiß, dass ich da schon in einem gewissen psychotischen Denkmuster drinnen war, weil ich habe Nietzsche, Kant und Brecht gleichzeitig gelesen und habe mich halt für alles interessiert, weil ich so dringend wissen wollte, was der Sinn ist, weil es war kurz vor meinem 25. Geburtstag. Mhm. Und 25, das war für mich so die Deadline, spätestens dann muss man wissen, wo es im Leben hingeht. Mhm. Und es war dann so, dass ich mein praktisches Jahr als Zahnärztin auf der Universitätszahnklinik begonnen habe. Und als stellvertretende Vorsitzende von der ÖH habe ich mir gedacht, bei der Morgenbesprechung, da musst du jetzt irgendwas sagen. Und da ist dann auf einmal alles aus mir herausgesprudelt, was ich in den letzten 9 Tagen davor eben, die ich nicht geschlafen hatte, gelesen, gehört, gedacht habe. Also ich habe da quasi so eine richtig arge Panikattacke mit Redeschwall vor Publikum gehabt. Es war...
Das wünscht man sich.
Ja, da waren 20 Kommilitonen dabei und der Oberarzt und weil ich halt so enttäuscht war, dass ich noch immer nicht gewusst habe, um was jetzt in dem Leben geht. Genau. Und ich habe dann auch jeden dort gefragt, weißt du, was mit dir passiert, wenn du stirbst? Was kommt nach dem Tod? Weil ich mir gedacht habe, so, jetzt muss man aber dann einmal echt irgendwer sagen, weil ich bin dann 25 und dann weiß ich es noch immer nicht. Und wie soll ich mein Leben ausrichten? Gibt es ein Ziel? Gibt es einen Weg? Gibt es eine Richtung? Und dann haben sie einen Krankenwagen gerufen und das war dann der Tag, wo meine Eltern den Anruf bekommen haben, diese ehrgeizige, brave, kluge Tochter, die euer Sinn des Lebens ist, derer geht's nicht gut. Die ist in der Psychiatrie.
Also du bist richtig zusammenbrochen bei diesem öffentlichen Auftritt sozusagen?
Oder ja, wie? Sie haben mich nicht mehr stoppen können. Genau.
Also das war wirklich nicht normal sozusagen?
Nein.
Das war nicht nur, dass du über deine Gedanken geredet hast, sondern das war wirklich krankhaft.
Da waren sehr viele, sehr verworrene Gedanken dabei, die keiner richtig hat deuten können, was ich jetzt eigentlich genau meine, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt extrem übernachtig war und Gehirnleistung, weiß ich nicht, das hat alles nicht mehr so richtig so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Also ich konnte da auch nichts mehr klipp und klar erklären. Ich bin dann in der Psychiatrie gekommen und habe mir dann gedacht, so, jetzt ist es soweit. Jetzt davor ist endlich, jetzt weiß ich es dann. Jetzt bringen sie mir wohin, wo man wer erklärt, um was geht. Mhm. Und sie hätten mich im Prinzip überall hinbringen können, weil war mir sicher, dass es jetzt erfahren wird. Mhm. Sie hätten ein Nemo von Matrix hinsetzen können und mir erklären können, wir leben in der Matrix und ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, das habe ich mir eh schon gedacht. Mhm. Aber sie haben mich zu einem Psychiater gebracht und ich habe mir gedacht, das ist jetzt Gott. wenn es Gott gibt, das habe ich nicht gewusst, ob es den jetzt wirklich gibt oder nicht. Und der hat mich dann gefragt, ob ich weiß, warum ich da bin. Und das hat mich komplett zerstört, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt bin ich da und der sagt mir das jetzt vielleicht und dann fragt mich der, warum ich da bin. Und dann habe ich gesagt, ja, bitte, sagen Sie mir das, warum ich da bin. Und dann hat der gesagt, ich muss Medikamente nehmen. Mhm. Und dann bin ich total skeptisch geworden und habe gesagt, na, das kann es jetzt nicht sein, weil ich habe mal Antwort erwartet auf die Frage, was passiert mit mir, wenn ich stirb. Mit guten Zureden habe ich diese Medikamente dann genommen, also ich habe einmalig Medikamente genommen, psychiatrische Medikamente genommen und habe dann 58 Stunden lang durchgeschlafen.
Na.
Mein Papa hat es dann geschafft, dass ich mich mitnehmen hat können. Ich bin heimgefahren und habe daheim 58 Stunden geschlafen.
Wahnsinn.
Und dann bin ich immer mal wieder aufgewacht und habe mir gedacht, du musst wieder normal werden, du musst wieder so werden wie die anderen. Das mit dem Sterben muss dir egal sein. Du musst jetzt damit aufhören. Es gibt einfach keine Antwort dafür. Dir kann leider keiner helfen. Sehr verzweifelt gewesen. Und dann bin ich aufgewacht. Bin aufgestanden aus dem Bett, bin zum Fenster hingegangen, hab das Haus von meinen Eltern gesehen und oben drüber ist ein Flieger geflogen mit einem feinen Kondensstreifen. Und auf einmal habe ich gewusst, Gott gibt's wirklich. Genau.
Das war einfach eine Gewissheit in diesem Moment.
Ja, das ist mir halt geschenkt worden. Und ich wünsche das jedem Menschen, der zweifelt, ob es Gott wirklich gibt, dass er die Erfahrung machen darf, dass es Gott wirklich gibt. Es war einfach, ich hab's gewusst, den gibt's. Mhm. Und das hat mich dann eigentlich gerettet. Das war jetzt nicht, weil ich für das Leben zu schwach gewesen war, weil ich habe ja alles gehabt. Ich habe studiert, ich habe einen Mann, es hat eigentlich alles passt, aber ich habe keinen Sinn gehabt, warum ich das alles gut mache und wieso ich es machen sollte. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, Gott gibt's wirklich, da habe ich gewusst, okay, du kannst jetzt beruhigt sein, das passt, du wirst deine Antworten finden.
Das war sozusagen der Startschuss.
Für den Sinn im Leben.
Mit dem Sinn des Lebens und mit dem Kennenlernen von der Bibel und von Jesus und so weiter.
Ja.
Mhm.
Dann habe ich mir nämlich Gedanken gemacht, okay, Gott, wer kennt den vielleicht? Mhm. Und dann habe ich mir meine Schwiegermama denken müssen.
Aber du hast immer noch nicht gewusst, dass der Mann eigentlich schon gläubig ist, oder wie?
Nein.
Oder gut versteckt sozusagen.
Ja. Aber es war immer nur der Zeitpunkt, wo ich sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber war. Weil ich halt mir gedacht habe, ich weiß jetzt sicher mehr wie die was diese alte Bibel da lesen. Mhm. Weil ich weiß ja jetzt wirklich, dass es Gott gibt und die wissen das ja vielleicht gar nicht wirklich. Ich schaue mir halt das alles einmal an und höre mir das an. Und habe mir gedacht, jetzt will ich aber wirklich mal wissen, was meine Schwiegereltern genau sagen. Mhm. Das interessiert mich jetzt. Also die sind nie von selbst gekommen und wollten mir das irgendwie eindrucken oder so. Mhm. Die waren da wirklich, meiner Meinung nach, sehr geduldig und haben 10 Jahre gewartet, bis ich von selbst gekommen bin und gesagt habe, so, und jetzt erzählt's mal, was hat das da mit euch an Glauben auf sich? Ich will jetzt mal von euch hören. Weil alles andere, was es gibt auf der Welt, habe ich meiner Meinung nach davor eh schon, wann viel nur tangential war, aber ich habe mir eigentlich alles einmal angehört und angeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, das ist das, was für mich naheliegend ist, höre ich mir halt das mal an, ob es das für mich irgendeinen Sinn ergibt. Mhm. Ja. Genau.
Und das, was dir die dann erzählt haben, wie war das? War das glaubwürdig für die oder war das neu oder hast du gedacht, ja, weiß ich schon alles?
Nein, das Lustige daran war, dass eigentlich sie mir gar nicht so viel erzählt haben. Die Gespräche damals waren eigentlich sehr, sehr lustig. Seine Mama hat mir eine Broschüre gegeben, wo das Evangelium drinnen steht. Mhm. Und ich war in einem katholischen Kindergarten und ich war, meine Religionsheft in der Schule hat immer ganz toll ausgeschaut. Aber dass diese Geschichte von Jesus irgendwas persönlich mit mir zu tun hat, darüber habe ich nie wirklich nachgedacht. Ja? Und wie ich dann ein paar Tage später mit dem Zug wieder nach Wien gefahren bin, habe ich mir diese Broschüre genüsslich zum Lesen hergenommen und habe das gelesen und habe mir so gedacht, oh, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist doch so offensichtlich, das ist doch genau diese dramatische Liebesgeschichte, nach der ich immer so eine Sehnsucht gehabt habe. Gott selbst hat sich geopfert, für mich, weil er mich liebt. Das ist der, den was ich immer haben wollte. Mhm. Das ist genau das, was ich als Kind schon immer gewusst habe, das brauche ich. Ich brauche wen, der was mir hilft, weil ich schaffe das alleine nicht. Oder ich kann den Tod nicht umgehen. in irgendeiner Art und Weise, weil ich kann nicht perfekt werden. Egal wie gut ich es probiere, es wird nicht passen. Ich habe ja nicht einmal gewusst, dass ich für Gott perfekt sein wollte. Ich wollte jetzt ja am Anfang eigentlich für mich oder für meine Eltern sein. Mhm. Aber dass ich dann gesehen habe, ich muss ja gar nicht so anders werden. Ich kann zu Gott einfach so kommen, wie ich selbst bin. Ohne, dass ich irgendwas vorweisen muss oder zeigen muss. Ja? Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, mir hat keiner erklärt, was ich jetzt machen muss. Ich wollte dann eigentlich nur mehr mit Jesus reden. Und dann bin ich heimgefahren mit dem Zug, also nach Wien damals gefahren, und war dann in meiner Studentenwohnung und habe dort Jesus mein Leben geschenkt. Also ich habe gesagt, es war richtig so, jetzt bin ich da. Also jetzt habe ich dich gefunden und jetzt habe ich es gecheckt. Und danke. Also ab jetzt hat das Sinn und ab jetzt mache ich das mit dir gemeinsam. Mhm. Aber ich habe dann mitgekriegt, es gibt Leute, die sagen, Jesus ist einer Freund und so. Und wenn man jetzt vom Sinn des Lebens redet, für mich ist der Sinn des Lebens, dass man diese tiefe, innige Liebesbeziehung, dass das eine aktive Beziehung zu Gott ist. Das ist viel mehr wie eine Freundschaft, weil wenn man mal versteht, was Jesus wirklich gemacht hat, dann kann das nur darin enden, dass man eine unendliche Dankbarkeit entwickelt und dass man eine enorme Liebe kriegt, die trifft dann mit einer Wucht, die kann man fast nicht mehr erwidern. Da kann man eigentlich nur dastehen und staunen, ja. Und das war für mich, das ist für mich der Sinn des Lebens. Dass ich jeden Tag wissen darf, es geht für immer weiter. Also es wird nie aufhören. Und es hat jetzt endlich einen Sinn. Ja, das war schon super.
Also genau. Du sagst, diese Liebe, die, oder anders formuliert, wann man mal verstanden hat, welche große Liebe an Gott entgegenbringt, kann man nicht mehr Jesus nur als Freund bezeichnen, sondern ist es mehr dann als nur ein Freund.
Ja. Mhm. Also das ist, das, was Jesus die Menschen gibt, das ist einfach alles, wirklich alles. Mhm. Jedes Atom im ganzen Universum, also das ist alles. Und diese Liebe, die was man von Jesus kriegt, die wird man niemals von irgendwo anders kriegen. Und das für immer gibt, das habe ich ja wissen dürfen. Mhm. Und dann hat für immer für mich wirklich bedeutet, für immer. Und ich habe gewusst, ich werde weiter existieren und es wird nie aufhören. Und vor allem, es wird sinnvoll sein, weil ich jetzt weiß, wo ich mal hingehe. Ja? Mhm.
Wie hat sich das dann weiterentwickelt, nachdem du diese lebensverändernde Erkenntnis gehabt hast? Beziehungsweise auch mit deinem Mann dann, wie hat sich das dann?
Ja, mit meinem Mann, das war sehr interessant, weil der hat ja dann irgendwann einmal mit der Sprache ausrücken müssen. Mhm. Ich habe ihm nämlich dann gesagt, hey, ich glaube jetzt das Gleiche, was deine Eltern glauben. Und das ist für ihn unglaublich schnell gegangen. Und er hat mir dann eben erzählt, dass er das eigentlich auch glaubt. Mhm. Und ich war dann am Anfang ein bisschen schockiert und habe gesagt, warum hast du mir denn das nie gesagt? Er hat gemeint, er hat mir das ja immer mal wieder gesagt, aber ich hätte es nie mitbekommen. Also, dass er aktiv da was gesagt hat, das ist mir überhaupt nicht bewusst. Und das war wahrscheinlich auch richtig so. Mhm. Manchmal erkennt man halt Sachen erst im Nachhinein. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich weiß, dass wir jetzt heiraten sollten. Und er hat gesagt, ja, das weiß er ja. Und so ist halt dann weitergegangen. Also. Wir haben dann geheiratet und für meine Eltern war es am Anfang sicher, sie waren sehr skeptisch, was da jetzt passiert ist mit mir.
Mhm. Deine Eltern sind nicht gläubig.
Das weiß ich nicht so genau. Das weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall sind meine Eltern nur genauso liebevoll und stehen voll hinter mir, wie sie es immer gemacht haben. Mhm. Und das ist auch wichtig für mich, weil sie können ja mein Leben sehen. Und ich weiß, ich bin nicht immer, eigentlich relativ selten leider, ein richtig gutes Vorbild und dass ich diese gute, perfekte Tochter sein muss. Das weiß ich jetzt auch, dass das nicht funktionieren wird, aber ich hoffe, dass ich diese Liebe, die ich von Jesus kriege, irgendwie weitergeben darf. Ja.
Wie hat sich euer gemeinsames Leben jetzt verändert, beziehungsweise wenn du jetzt zurückschaust auf diese großen, bedrückenden Fragen, die du beantworten hast müssen, wie ist das heute aus jetziger Sicht?
Ja, super, weil eigentlich war diese Angst, die ich gehabt habe vom Sterben, das Schlimmste, was in meinem Leben war. Und die gibt's einfach nicht mehr. Also die größte Last, die ich gehabt habe, die ist weg. Mhm. Und aber nach wie vor ist bei mir noch so, dass ich mir denke, das war damals auch schon, ich habe mir ja immer gefragt, warum machen sie andere diese Gedanken nicht? Mhm. Also das habe ich immer noch, dass ich mir so denke, es gibt gerade in der Welt so viele Themen, die was so wichtig erscheinen, aber das, was wirklich fix ist, und zwar, dass jeder mal sterben muss, das ist den meisten nicht bewusst. Und das ist was, was mir immer noch ein bisschen, ja, das macht mich unrund, weil ich denke mir, das kommt hundertprozentig auf jeden zu. Mhm. Und die denken aber nicht drüber nach, egal wie alt oder jung die sind. Kann ja keiner wissen, was passiert. Ja?
Denkst du, es gibt Leute, die keine Angst vorm Sterben haben?
Ja, so wie ich. Also wenn man Gewissheit hat über das, was einmal passiert, was danach kommt. Es gibt Leute, die haben keine Angst vorm Sterben, weil sie vielleicht noch nicht gut genug drüber nachgedacht haben. Und es kann gefährlich werden, wenn man gut genug drüber nachdenkt. Das sieht man in meiner Geschichte. Mhm. Ja. Aber im Endeffekt, ich glaube, dass gut ist, wenn man drüber nachdenkt. Es gibt bei Beerdigungen oft wird Prediger gelesen. Das ist ein Buch aus dem Alten Testament, ein Lehrbuch. Und da steht drinnen, dass Gott den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das heißt, prinzipiell hat jeder Mensch auf der Welt eine Ahnung davon, was für immer bedeutet. Also ohne Anfang, ohne Ende, keine Zeit, für immer, ewig. Und jeder Mensch kann drüber nachdenken, was das bedeutet für immer. Und das ist wirklich lang, weil das ist für immer. Und das war wichtig, meiner Meinung nach. Das ist für mich ganz wichtig. Weil das macht sehr viel Sorgen, die in meinem Alltag hat, relativ klein. Ja.
Wenn mich diese Fragen jetzt auch so quälen wie die damals, was kann ich da jetzt machen oder wie soll ich da anfangen?
Also, wenn man wirklich Angst hat vorm Sterben, ja, dann denkt man sich, es ist nicht möglich, dass man da eine Antwort kriegt, weil das muss halt einmal sein. Das ist biologisch notwendig, dass der Körper mal stirbt und was danach kommt, das kann ja keiner wissen. Die gute Antwort ist, das stimmt nicht. Und da braucht man sich nicht alleine fühlen, weil ich glaube, dass ich hoffe, dass es viele Leute gibt, die sich darüber Gedanken machen. Und was für Menschen unmöglich ausschaut, das ist für Gott möglich. Das steht auch im Lukas-Evangelium zum Beispiel drinnen. Ja? Und es gibt heutzutage so viele Sachen, die was an so ablenken von dieser wichtigen Frage. Aber Ablaufdatum hat jeder Mensch. Also irgendwann einmal ist das Ende erreicht und dann zählt eigentlich nur mehr eine Sache. Weiß ich, wo es hingeht oder weiß ich nicht, wo es hingeht? Und auf diese Reise kann sich jeder Mensch vorbereiten, indem er wirklich einmal dieses alte Buch hernimmt, diese Bibel, ja, mhm. Und drinnen lesen, ja, in der Bibel lesen. Das macht so viel klar und ich brauche keine Zeitung lesen, wann ich die Bibel habe, weil in der Bibel steht drinnen, was passieren wird mit uns Menschen und mit dieser Welt. Und das hört sich so an, als wäre man es jetzt besser vorkommen, wenn man das weiß oder irgendwas. Aber im Gegenteil, es glauben man eh die Leute nicht. Also Menschen wollen es eh nicht wirklich glauben. Aber jeder, der was von ganzem Herzen sucht, was diese Wahrheit ist und wo es einmal hingeht, da bin ich zu 100% davon überzeugt, wenn es wer wirklich wissen will, dann wird er es erfahren, weil es gibt die Möglichkeit, auf der er wird. Und bei uns ist es erlaubt, Bibel lesen. Also machen. Das war wichtig.
Danke. War sehr informativ, aber sehr tröstlicher, dass du trotz dieser ewigen Qual, dieser schwierigen Fragen, dass du da echt eine Antwort gefunden hast für dich und dass du das so ja mit so Überzeugung, mit so einer Freude also ja, bestätigen kannst und auch wirklich dazu stehst. Hast du noch irgendeinen Gedanken für unsere Zuhörer?
Ja. Das mit der Freude. Also ich finde, wenn man so durch die Straßen geht momentan, Das freut euch. In der Bibel wird man total oft dazu aufgerufen, freut euch. Prinzipiell geht's uns gut. Und ich sehe, dass die Freude momentan total abnimmt. Also so die richtige, wahre Freude, dieses Lachen von Herzen und so. Vielleicht erleben das viel mit anderen Kindern, aber es sind einfach so viele Sachen, die was momentan die Menschen so beschäftigen. Und diese wirkliche Freude, die was auch für immer bleiben kann, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, dann, das würde ich alle wünschen, dass wieder, dass bei vielen Menschen, die ich kenne und bei allen, die sie das wünschen, diese Freude, die was ich haben darf, durch das, dass ich Jesus kenne, dass sie das auch kriegen.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Danke, Martin.
Wenn du zu Hause Interesse hast an diesen Themen, beziehungsweise wenn du Fragen hast, dann schreib gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün, wün mit wun geschrieben, @gmail.com. Und falls du jemanden kennst, den genau diese Folge besonders interessieren könnte, dann kannst du es natürlich auch gerne teilen. Und ja, ich möchte mich einfach nochmal bedanken bei dir, liebe Angelika, fürs Kummer und für die guten Dinge, die du da gesagt hast und angesprochen hast und auch diese Sicherheit, dass wirklich jeder sterben muss irgendwann und dass man halt auch nicht weiß, wann das sein wird und dass es dazu eine Hoffnung gibt. Also danke und auch alles Gute für dich und für deine Familie und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest und noch dein Herz sich sehnt.